You cannot be serious!
Hi Udo, liebe Grüße aus der Südstadt in Wien. Thema Dortmund, Westfalenhalle vor 41 Jahren bleiben tief in Erinnerung. Das waren Magic Moments. Lieben Gruß, bis dann.
Lieber Udo Rygleski, herzlich willkommen. Mir gegenüber sitzt der schöne Lars, wird er genannt. Sein neuer Spitzname, der schöne Lars. Das war Christian Geier, Tennisprofi aus Hamburg. Wenn man sich die ATP-Statistik von dir anschaut, dann guckt man auf eine beeindruckende Doppelkarriere, aber auch auf viele, viele Einzel, wo wir gleich sprechen werden. Erinnerst du dich an das Match in der Dortmunder Westfalenhalle, $300.000 Preisgeld, 1982? Du bist Jahrgang 66, das heißt, du warst 16, spielst dein erstes ATP-Doppel mit Christian Geier. Erinnerst du dich gegen wen?
Ja, natürlich. Ich habe mich gefühlt wie ein absoluter Superstar.
Ja.
Dann zu der Zeit, weil das war ja der absolute Wahnsinn. Aus dem Nichts plötzlich in der Westfalenhalle bei einem damals $300.000 Turnier. Und da muss ich dich korrigieren, das war kein ATP-Turnier.
Okay.
Sondern es gab damals ja noch eine WCT-Tour sozusagen. Und das waren die größt dotierten Turniere damals. Danke. Und ich glaube, 90% hat die Lendl gewonnen. Da gab es für den Sieger von den $300.000, gab es für den Sieger damals $100.000.
Okay.
Und das war der absolute Wahnsinn damals, diese Summen,
ja, da im Spiel. Jackpot.
Ja, und also weiß ich genau noch, und durch Zufall, weil Christian Geier hat damals im Einzel das Wildcard-Special-Turnier, gab es da so für deutsche Nachwuchsspieler. Hat Christian Geier damals gewonnen und hat diese Wildcard gekriegt und hat dann im Einzel damals, ich glaube gegen, weiß gar nicht mehr, Brian Teacher oder gegen irgendeinen in der ersten Runde gespielt. Wahnsinn. Und wir waren irgendwie noch da, oder ich war auch noch da.
Ja.
Und ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, und wir haben eine Wildcard im Doppel bekommen.
16 und 17 Jahre alt.
Naja, Geier ist ein
64er.
Genau, aber trotzdem.
Ja.
Ohne Griffband. Holzschläger ohne Griffband,
ja.
Geier, Wahnsinn. Ja. Und dann haben wir gespielt gegen Paul McNamee, damals Wimbledon-Sieger.
Ja.
Und seinen Bruder.
Peter McNamara.
Nee.
Nicht?
Nein, das war sein, das dachte nämlich jeder,
okay,
dass wir die geschlagen hätten in der ersten Runde, aber das war sein Bruder, der in Köln als Arzt arbeitete. Und der hat auch.
Das ist ja Wahnsinn.
Die hatten auch eine Wildcard, weil McNamee gesagt hat, als Wimbledon-Sieger damals, ich spiele nur, aber ich spiele mit meinem.
Ich spiele mit meinem Bruder.
Genau. Okay. Und da haben wir die geschlagen.
Der konnte ein bisschen spielen.
Aber so Oberliga-Niveau wahrscheinlich.
Ja, ja, okay.
Keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall haben wir die dann geschlagen, weil er halt doch deutlich schlechter war als McNamara.
Ja.
Und jeder hat uns darauf angesprochen dann, dass wir gegen McNamara, die Wimbledon-Sieger damals gewonnen haben.
Und so steht, ist es auch in den Statistiken
so festgehalten. So steht es auch auf der ATP-Seite.
Ja.
Ja, 4-6-6-0-6-4.
Ja, wunderbar. Ist ja wunderbar, umso besser.
Okay.
Also zweite Runde. Haben wir dann zweite Runde, also ja. Viertelfinale war das dann schon. Also ja. Ich sage nicht zweite Runde, sondern Viertelfinale, hört sich ja deutlich besser an. gegen Smith und Slossil.
Ja.
Die waren damals irgendwie dann auch Nummer 2 oder 3 in der Welt, auf der Weltrangliste irgendwie. Haben auch relativ knapp verloren, glaube ich.
Ja.
Und das war Highlight, absolutes Highlight.
Unfassbar.
Ja, und
bevor
unfassbar.
Wir über weitere Highlights sprechen, weil du ja ein Doppelspieler bist, eine Doppellegende in Deutschland, ja, also ich zähle mal runter. Michael Stich war Nummer 9 in der Welt im Doppel. Andreas Mies Nummer 8. Krawitz Nummer 7. Tim Pütz hat's auch nicht so weit geschafft wie Udo Rygleski. Nummer 6 in der Doppel-Weltrangliste, nachdem die Mauer fiel.
Ja.
Da fiel bei dir auch alles und da hast du dein höchstes Ranking.
Also
das Jahr 1990 war unvergessen, oder?
Seit es die Weltrangliste halt gibt im Doppel. Also seit 73 war niemand höher und Boris war auch Nummer 6.
Der war auch Nummer 6, das haben wir auch recherchiert, das lassen wir unter den Tisch fallen.
Geteilter sechster Platz.
Ja, was ich aber auch gut finde, weil wie gesagt, wir sind ja zusammen aufgewachsen und haben als Kinder zusammen gespielt. Er mit seinem Vater, ich mit meinem Vater haben wir mal ein Punktspiel zusammen gehabt damals.
Wer hat denn gewonnen?
Ich glaube, wir haben gewonnen. Und aber dass wir beide dann quasi ja, dann diesen Ranglisten. Also ja. Für mich ist es was ganz Besonderes. Ja. Also finde ich jetzt so, dass wir ausgerechnet wir zwei da zusammen aus dieser Ecke und er natürlich einzeln ganz klar ganz andere Dimensionen, brauchen wir nicht so reden. Aber dass wir diesen Doppelspot da ja. so zusammenhalten, finde ich witzig.
Und man muss ja sagen, Lars, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber man hört schon auch den Hamburger Zungenschlag bei Udo mittlerweile raus.
Ja,
weil er in Hamburg angekommen ist.
Das ist eine interessante Mischung. Das ist eine interessante Mischung. Auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen bei uns bei Dublette 76 im Podcast.
Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Klar.
Moin, moin.
Du bist moin, genau. Du bist Trainer hier in Hamburg seit vielen Jahren, hast deine nahezu aktive Karriere hier auch ausklingen lassen mit dem deutschen Meistertitel beim Club an der Alster, Herrn 40, glaube ich.
Ja, genau,
das war so
Tisch noch, aber das war auch wichtig.
Auch das gehört dazu. Auch genau. Das gehört dazu. Ja, und wir sind ja schon fast voll eingestiegen in deine großartige Karriere, die über 16 Jahre insgesamt ging, glaube ich, auf der Tour. Kommt das hin?
Ja, also ich weiß nur, dass ich mit 30 habe ich dann auf der Tour aufgehört.
Ja, und, ungefähr 13.
Und habe dann, ich habe 16 Jahre Bundesliga gespielt.
Ja, genau, das waren die 16.
Irgendwie und natürlich geht es von der Belastung los mit 12, 13 schon und ich war eigentlich nie wirklich verletzt, außer dann am Schluss so mit meiner Schulter. Aber ansonsten hatte ich nie irgendwelche Pausen und dann war ich einfach irgendwann nach 17 Jahren durch. Die Bank war immer ein Vielspieler, weil meine Rankings im Einzel und Doppel immer so unterschiedlich waren, dass ich, wenn andere Pause hatten, ich ein kleines Turnier fürs Einzel einbauen musste und ein absoluter Vielspieler. Und ich habe es auch nicht ertragen, wenn ich mal zu Hause gesessen bin und die anderen haben gespielt und habe das im Fernsehen gesehen oder irgendwie konnte ich auch nicht ertragen. Also ich habe da irgendwie auch nie Pause gemacht und habe dann durchgespielt 17 Jahre und dann war ich irgendwann auch
platt. Irgendwann ist man auch leer dann.
Ja. Dann war ich irgendwie leer. Und hatte ja auch während meiner Karriere andere Dinge dann auch währenddessen schon gemacht, sprich Turnierorganisation, und hatte dann direkt nahtlos quasi auch ein sehr gutes Angebot von der ATP als Turnierdirektor in Hannover, ja, um die Weltmeisterschaft zu betreuen und zu begleiten. Und es ging so nahtlos ineinander über, also das Angebot kam genau richtig für mich dann auch, wo ich gesagt habe, gut, habe ich 2 Jahre nur noch Doppel gespielt und jetzt ist auch gut.
Sensationell, nicht nur im Doppel, auch im Einzel, Nummer 82 der Welt gewesen. Und ich werde jetzt mal ein paar Namen hier runterrattern, gegen die du gespielt hast, gegen die du teilweise gewonnen hast. Mal gucken, an wen du dich erinnerst, wer deine Highlights waren. Ich fange mal an. Gut, Karl Mailer, Jimmy Connors, 6-7 im dritten, das hat sicher wehgetan. Yannick Noah, Mats Wielander, John McEnroe in Wien 1990. Ein Sieg gegen Goran Ivanisevic, im Einzel mal eben paniert. Gegen Mechia bei den Australian Open 1990.
Paniert worden.
Hat wehgetan. Also das Ergebnis hat
was gesagt. Paniert worden.
Paniert worden.
Das Ergebnis sah nicht gut aus. Gegen Agassi in 3 Sätzen verloren. Und um es abzurunden, nochmal Sergi Bruguera, die ehemalige Nummer 3 der Welt, besiegt. Also, wir werden viel über Tennis-Doppel reden, weil wir eben nicht nur Tennis lieben, sondern wir lieben Tennis-Doppel. Also Doppel ist so geil, kommt viel zu kurz in den Medien, wird viel zu wenig drüber berichtet. Kannst ja gerne auch noch ein bisschen
was sagen. Sagt euer Name ja auch schon.
Ja,
das Podcast,
da kommt der her. Oh,
nee, die Dublette ist ja der Doppelfehler in dem
also
Fall
bei uns
beiden.
Ja.
Wir beide sind ja ein Doppelfehler.
Bei uns ist es auch immer, heute müssen wir wieder Einzel zu Ende, aber wir spielen noch Dublette.
Ja.
Also für uns war das auch ein Ausdruck fürs Doppel.
Ja, okay.
In dem Sinne so. Dublette natürlich Doppelfehler, klar, aber auch fürs Doppel bei uns.
Ja,
wir
sollten das mal umändern. Wir denken dann immer Minus, Minus ergibt Plus, aber vielleicht sollten wir einfach sagen, es ist Doppel und nicht mehr Doppelfehler.
Udo, ich habe viele Namen eben erwähnt. Das muss ja ein Gewitter in deinem Kopf auslösen. Was war so ein Highlight? Oder würdest du da jetzt eins rauspicken können, 1, 2, 3 Spiele?
Also abgesehen davon, dass ich gegen all die Erwähnten, gegen die ich verloren habe, aus meinem Mechia, habe ich immer in 3 Sätzen verloren. Also Mechia habe ich auch in 3 Sätzen verloren, aber da war es best of 5. Klar. Aber die anderen habe ich immer knapp und habe aber am Ende dann verloren. Also mit Ausnahme ist Ivanisevic, Bruguera, ja klar, auch noch andere, Jared, Mancini und so, auch noch hier irgendwo gewonnen, Korda mal und so, aber das Highlight war eigentlich damals diese 7-6 im dritten Niederlage in Connors,
ja,
eigentlich, was wirklich eng war und was ich hätte eigentlich gewinnen müssen und der geht dann weiter und gewinnt das Turnier, also das war eng, hätte ich gewinnen müssen, aber am Ende des Tages dann wahrscheinlich zu großer Respekt vor großen Namen,
ja,
irgendwie ein bisschen gehabt, ein bisschen zu viel überlegt im entscheidenden Moment und dann einfach war es weg.
Ja. Wenn du dich entscheiden müsstest, nur Einzel oder nur Doppel, ist eine Frage, die ist sehr theoretisch. Oder du hast ja 8 Turniere im Doppel gewonnen.
10.
Sorry. 10. Wie komme ich auf 8?
Weiß nicht.
Lars hat
10-mal Finale, 10-mal Finale und 10-mal gewonnen.
10-mal Finale, 10-mal gewonnen?
Ja. Also 20 Finals, davon 10-mal im Finale verloren und 10-mal im Finale gewonnen.
Okay, 10. Mhm.
Deswegen kann ich mir das leicht merken, auch in meinem Alter noch.
Aber, und mit unterschiedlichen Partnern.
Ja. Ja, also wir mit Stich, meine ich, mhm. und der Rest mit unterschiedlichen Partnern.
Was macht mehr Laune, Einzel oder Doppel?
Also für mich ganz klar Doppel.
Ja?
Ist klar, ja, das Feld nicht so groß. Ist klar, da läuft man Ball nicht so hinterher, sondern kann ein bisschen diktieren, Spiel diktieren. Und das macht natürlich mehr Spaß und kann auch, also sowas bei mir zumindest in großen Turnieren, dann mitspielen, um den Sieg spielen. Deshalb war bei mir auch der Ausschlag dann dafür, dass ich auch gesagt habe, okay, ich hätte natürlich mein Einzel ein bisschen höher ziehen können. Von der Ranking, also ich sag mal, so das Niveau von 50, 60 hätte ich sicher gehabt, um da ein bisschen weiterzukommen. Aber dann habe ich dann auch doch viel Doppel gespielt und war dann Doppel auch immer bei großen Turnieren dabei. Und das hat mich halt dann auch gereizt in großen Turnieren, Monte Carlo Halbfinale oder Rom Halbfinale und solche Turniere, hier Roten Baum Finale gespielt, das war im Einzel für mich nicht denkbar, aber im Doppel war es dann halt noch bis zum Schluss dabei und das war dann auch ganz geil.
Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Was ist dein Lieblingsbelag gewesen?
Eigentlich langsamer Hartplatz. Langsamer Hartplatz.
Okay, weil so. In unserem Vorgespräch hast du eben gesagt, du hast oft US-Tour sausen lassen zugunsten der guten Bundesliga-Zeit hier.
Wo ja, aber das hat nichts mit Bodenbelag zu tun, sondern das war einfach, weil mir wahnsinnig Spaß gemacht hat, diese Bundesliga-Zeit, diese 6 Wochen am Stück mit einem Team. Also das hätte von mir aus auch das ganze Jahr sein können. Mhm. Fand ich immer geil, mit dem Team zu reisen. Natürlich waren wir auch sehr erfolgreich da mit Neuss.
Ja.
Und so. Und das hat immer wahnsinnig Spaß gemacht. Und wenn du gewinnst, macht es immer Spaß. Ist klar, mit so einer Truppe.
Ja.
Aber das war ein geiles 6 Wochen und das hat mir immer wahnsinnig auch so entscheidende Doppelspielen bei 4-4 dann und wo 3000 Leute dann in den Zäunen hängen und so, das war für mich irgendwie so eine tierisch gute Atmosphäre und das hat mir total gefallen und anstatt wenn du spielst in den USA natürlich bei irgendeinem Turnier da, ja das machst du das ganze Jahr, aber die 6 Wochen Bundesliga, die fand ich schon richtig prickelnd.
Sind schon besonders, weil dann auch Mannschaftssport
ja. ist, ja, irgendwie fühlt sich anders an. Ich war immer ein Mannschaftssportler. Irgendwie ja. so in meiner Jugend Fußball gespielt, immer gleichzeitig noch mit Tennis und so. Also ich war immer Mannschaftssportler, auch jetzt noch macht mir Spaß, eine Mannschaft zu spielen, wenn es eine gute Truppe ist und wo Zug drin ist in der Mannschaft und so. Deswegen auch Doppel. Die Kommunikation hat mir immer im Einzel irgendwie so ein bisschen gefehlt. Und deswegen habe ich Einzel auch nicht ganz so gut gespielt, hat mir die Ansprache so ein bisschen gefehlt. Also ich sag mal, wenn man einen Coach auf der Bank gehabt hätte oder es erlaubt gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich auch anders gewesen. Aber das im Doppel hat man halt immer einen Partner noch, mit dem man sich austauschen kann und das ist ganz anders irgendwie. Und das hat mir wahnsinnig gut getaugt. Auch bei den Mannschaftsspielen, wenn die Mannschaft dahinter steht oder spielt ein entscheidendes Match für die Mannschaft. Das war schon für mich sehr motivierend.
Seid ihr damals auch in der Gruppe gereist? Also wir haben hier im Podcast auch schon viel über den Zusammenhalt bei den Schweden gesprochen, dass die so ein festes Team auch sind, wenn die reisen und sich gegenseitig so unterstützen und supporten und
nee, war damals nicht so.
Im deutschen Tennis war das nicht so. Jeder hat so ein bisschen, war so eine Insel und
ja, das war im deutschen Tennis nicht so. Das mag jetzt anders sein, aber damals war es nicht so.
Ja, okay, ein Grund mehr, warum das Thema Bundesliga und da Mannschaft und diese kompakte Saison, das hat Jörn Renzenbring hier ja auch gesagt, dass das immer total geil war, dann so 6 Wochen am Stück mit der Mannschaft zusammen zu sein, da entsteht natürlich auch eine besondere Dynamik.
Ja, und du hast deine festen Spielzeiten, weißt Freitag, Sonntag, du kannst dich richtig vorbereiten aufs Match, du weißt deinen Rhythmus, du kannst genau die Woche aufs Training danach ausrichten und deswegen war das für mich auch eine super erfolgreiche Zeit, weil ich mich da genau, ich konnte immer auf meinen Höhepunkt hin trainieren.
Ja.
So, ich wusste genau, was wie passiert und wo was stattfindet und auf welchem Platz ich spiele, gegen wen, schon Wochen vorher und konnte mich da genau perfekt einstellen und hinzu kommt, diese entscheidenden Doppel dann zu spielen bei 4-4, hat mir besonders gut gefallen.
Ja.
Und insofern, das war für mich richtig Highlights.
In der Löwengrube.
Der Platz da hieß und so, vom Trainer benannt, weil wir da halt, ich weiß gar nicht, ob wir da mal jemals ein Match verloren haben, da unten. Also insofern.
Neues hat, ihr habt eh wenig Matches verloren.
Wenig das Matches verloren.
Das war das Nonplusultra in der Herren-Bundesliga
über Jahre. Ne? Und insofern hat es da auch richtig Spaß gemacht. Wir haben natürlich auch 2 bittere Finalniederlagen mit unserer tollen Mannschaft damals doch hinnehmen müssen. Wahrscheinlich waren wir schon zu sicher irgendwie im Nachhinein gedacht. Und das waren auch bittere Niederlagen dann für uns. Hätten wir nie verlieren dürfen. Aber so ist es halt nun mal in der Bundesliga. Ist auch anders, weil auch die anderen Spieler sich da richtig drauf vorbereiten, die so das ganze Jahr kein ATP-Tour spielen und sich da 6 Wochen lang richtig fit machen und richtig vorbereiten und das für die auch der Saisonhöhepunkt ist. Da konnten auch schlechter platzierte Spieler dann auch gut spielen, von denen man es nicht so erwartet hat.
Ja, und ich meine, das war für
schlechter platzierte
der Hauptjob.
Ja, oder? Ja, klar. Und die haben viel Geld verdient damals und so und haben das ganze Jahr davon gelebt und waren ausgeruht, sind voll zur Bundesliga in Topform aufgelaufen, konnten natürlich alle super spielen.
Ja.
Ja, und das hat es dann schwierig gemacht plötzlich. Wir kamen von der Tour, doch ein bisschen müde vielleicht und nicht ganz so ausgeruht und haben dann gesagt, gegen den kannst du eigentlich nicht verlieren und plötzlich haben die super gespielt und schon sieht's anders aus.
Hat aber für 10 deutsche Meistertitel gereicht. Und wenn ich jetzt Hörer wäre, würde ich mich fragen, mit wem hat er in der Mannschaft gespielt und mit wem hat er am meisten Doppel gespielt? Kannst du so 2, 3, 4 Namen mal
droppen? Ja, am meisten Doppel gespielt, ganz klar mit Wolfgang Popp.
Wolfgang Popp.
Damals, etwas älter als ich, eigentlich eine Generation vor mir, aber mit dem habe ich auch mein erstes ATP-Turnier in Florenz damals gewonnen. Und der hat mich ganz klar da mitgetragen und ich als junger Spieler, er schon ein bisschen älterer und so, war eine sehr gute Kombi. Mit dem habe ich eigentlich blind hätten wir da auflaufen können. War immer klar, uns schicken sie rein und dann.
Welche Seite hast du gespielt?
Immer Einstand.
Immer Einstand.
Immer Einstandseite. Und dann mit Patrick Bauer habe ich noch gespielt und dann auch mit Lars Koslowski. Damals habe ich gespielt, Christian Sacciano und sonst bei uns im Team natürlich Erik Jehlen und damals noch Michael Westphal, als ich dahin kam nach Neuss und ja, Andreas Maurer, da waren schon viele Top-Leute, also von den Deutschen jetzt ungeachtet, der Ausländer, die da waren, also Magnus Gustafsson hat für uns gespielt, Martin Scheite hat für uns gespielt, auch Top-Ten-Spieler damals, also wir hatten auch schon sehr gute Ausländer, obwohl da auch nur die Ausländerregelung war, dass nur ein Ausländer
konnte nur einer spielen konnte.
Ja. Der Name Martin Scheite, der kommt mir hier zu kurz.
Der ist in diesem Podcast noch gar nicht gefallen, bis zu dieser Sekunde.
Ja. Hätte eigentlich mal fallen müssen.
Ja.
Vorhin schon.
Weil der war Nummer 11 in der Welt, als du ihn besiegt hast.
Ja, ich dachte, er wäre Top 10 gewesen.
Habe ich mir mal eingebildet, der war Top 10.
Moment, er war mal
Top 10. Vielleicht hat's ja geholfen. Aber zu dem Zeitpunkt, weil ich habe ja geguckt, also nochmal.
Ich glaube, durch meinen Sieg hat er in der ersten Runde verloren, ist dann rausgerutscht.
So. Bruguera war Nummer 3, als du gegen ihn gewonnen hast, war Bruguera
okay, in dem Moment auch nicht
Nummer 3.
Okay.
So, ich habe, wenn man sich die ATP-Statistik, das kann ja jeder Hörer mal machen, sich reinzieht auf ATP.de oder ATP.com besser gesagt, gibt man Udo Roglewski ein, dann sieht man dann eben 13 Jahre Profi-Historie. Mhm. Da steht eben interessanterweise auch bei dem Doppelspiel eben nicht dabei, dass es WCT ist, und da steht ATP, aber die Rankings stehen nicht dabei von McNamee und McNamara, beziehungsweise
McNamee.
Den Bruder
McNamee. Ja, gut so.
Dr. McNamee.
Ja. Und Lars und ich, wir gucken uns das an, denken so, hä, wieso steht da kein Ranking? Und dann erstmal recherchiert, aber
Wimbledon jetzt gewonnen in dem
Jahr. Ja. Jetzt wissen wir Bescheid, wieder was gelernt.
Ja.
Also das Internet weiß nicht alles.
Nee.
So, deswegen gibt es den Podcast hier.
Ja. So sieht's aus.
Und noch Zeitzeugen,
ja,
so wie mich, alte Zeitzeugen.
Ja.
Aber dieses Thema Bundesliga lässt mich ja nicht los. Wir kennen das in Hamburg ja leider nicht so. Da sind 200, 300 Leute, die sich dann verlaufen.
Ja, aber wir haben auch bei Clipper gespielt. Damals ist auf der alten Anlage da noch. Das war nicht schlecht damals.
Ja.
Also da war viel los, als wir da gespielt haben. War viel los. Also auf diesen Plätzen da kann ich mich auch erinnern. War ordentlich.
Ja, wir sind ja Dublette also 76, nicht Dublette 66. Deswegen können wir nicht mitreden.
Genau. Also die Zeit war schon nicht schlecht da. Also ich sag mal so 2000 Leute waren da auch auf der Anlage da. Wo jetzt Aspria ist.
Ja, ja.
Ja. Und das war gut.
Ja. Vor meiner Zeit.
Ja.
Da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen hier, dass Tennis so ein bisschen an Attraktivität eingebüßt hat und dass hier auch viel drüber diskutiert wird, die Formate zu verändern und schneller zu machen, so ein Bundesligaspiel. Ich meine, das war damals so ein Tagesprogramm für eine ganze Familie und so wurde das ja auch gelebt auf den Anlagen, ne?
Fand ich toll, fand ich auch gut, dass dann durch die Beschränkungen für deutsche Spieler, junge Nachwuchsspieler die Chance hatten, dann da groß zu werden, beziehungsweise auch die Möglichkeit hatten, dann, so ging es ja mir, mein Geld zu verdienen, dass ich die Tour bestreiten konnte, weil in dem Moment, wo du 18 bist und aus der Förderung des DTB gefallen bist damals, gab es halt keine Zuschüsse mehr in keinster Form. Du musstest dein Leben selbst bestreiten in irgendeiner Form und dann hast du natürlich einen Bundesliga-Vertrag unterschrieben, Gott sei Dank. Der hat dich getragen über das ganze Jahr und dann natürlich hast du Preisgeld verdient, aber das war bbei weitem auch nicht das, was jetzt der Fall ist. Und insofern war ich da sehr froh, dass das war quasi meine Anschubfinanzierung, um überhaupt die Tour spielen zu können, um überhaupt Profi werden zu können. Das war mein Sicherheitsbecken sozusagen, mein Fangnetz. Und insofern war das eminent wichtig und für den deutschen Nachwuchs absolut super wichtig, weil das vielen Spielern so gegangen ist. Und das ist zum Beispiel ein Baustein, der heutzutage fehlt. Und gerade jetzt auch in der Pandemie, wo die Spiele nicht stattgefunden haben und Nachwuchsspieler, wo sollen die das Geld hernehmen, um dann zu reisen? Und also es ist schon sehr, sehr schwierig.
Glaubst du, dass das vielleicht so ein bisschen, haben wir ja auch schon vorhin drüber gesprochen, das Thema so ein bisschen Nachwuchsproblem, deutsches Tennis, hat das was damit zu tun, dass zum Beispiel in der Bundesliga oder auch darunter, in der zweiten Bundesliga, in der Regionalliga, in der Oberliga, Westfalenliga, wo auch immer, dass eben gar nicht so viele deutsche Spieler zum Zug kommen an vielen Stellen und dass deswegen die Qualität auch nachlässt, weil nicht so viel Competition da ist?
Die Möglichkeiten für einen jungen Spieler Geld zu verdienen zu Hause, um dann reisen zu können, die fehlt eindeutig.
Ja.
Also das ist ganz klar, das ist ein Baustein. Um gar nicht zu sprechen von der aktuellen Nachwuchsförderung, besser als aktuellen, das ist ja schon, also seit ich da nicht mehr in der Jugend bin, seit 30 Jahren ist es ja quasi ein Thema, dass Deutschland eigentlich zu wenig Nachwuchsspieler hat. Es gibt halt immer mal wieder Topspieler, immer mal wieder da einen, aber wir sind nicht Frankreich, die immer permanent 10 Leute in den Top 100 haben,
ja,
und immer wieder Leute nachkommen. Oder wir sind nicht Spanien, wo immer wieder zumindest eine gewisse Breite nachkommt. Ja. Und da frage ich mich auch, warum? Warum passiert das? Was ist da die Ursache?
Ja, was haben die ein besseres System?
Was ist da das bessere System? Weil zumindest Top 100 Spieler kannst du schon in irgendeiner gewisse Weise produzieren.
Ja.
Ob der dann Top 20 wird oder Top 10, ist wieder vom Talent abhängig und von vielen Faktoren. Aber durch das System bringt Frankreich immer wieder neue Top 100 Spieler dahin, zumindest.
Ja.
Und dann entscheidet sich, gehe ich einen Schritt weiter oder was passiert dann? Aber zumindest mal dahin zu kommen. Und das ist dieses System, was uns fehlt.
Mhm.
Oder vielleicht auch die Einnahme eines Grand-Slam-Turniers? Oder wäre das jetzt zu kurz gegriffen? Ich muss gestehen, ich kenne die Zahlen nicht, aber durch die,
wie die Gelder Grand Slam verteilt werden,
nimmt der französische Tennisverband durch Roland Garros unglaublich viel Geld ein, durch Wimbledon,
ja, das englische Verband. Ja, das ist ja auch so, ich meine, man sieht ja auch England die letzten 10 Jahre, wer da alles hochgekommen ist und wie viele Spieler die jetzt haben und so, das war alles, ist alles nur durch Wimbledon.
Dadurch?
Letzten Endes, ja.
Okay.
Weil die viel Geld in die Förderung reingesteckt haben. Die hatten dann Brad Gilbert und wen sie alles geholt haben als Trainer und so weiter. Also die haben richtig da auch in Spieler und Trainer investiert und in Zentren investiert. Also die haben da schon einen Vorteil, wenn du so ein Turnier hast.
Was würdest du ändern am System, wenn du der DTB-Chef wärst? Gibt es da irgendeine zentrale Forderung von dir gegenüber also den
sehr,
Verbänden?
Sehr, oder? Sehr lang.
Das langes Thema. Ne?
Langes Thema. Das fängt schon bei der U8, U10 an,
ja,
in der Talentsichtung. Da geht es schon los. Dann geht es weiter, sag ich mal, den Leuten klar zu machen, was es überhaupt heißt, Profi zu sein, den Eltern, Kindern. Jeder schreit irgendwie, ich will Profi werden, weiß aber gar nicht, was das bedeutet.
Ja.
Also da geht's schon mal los. Ich würde viel, viel mehr ehemalige Spieler einbinden, weil Tennis lebt von ehemaligen Spielern. Du musst es erlebt haben. Es gibt ganz, ganz wenige, die das als Trainer nicht top gespielt haben und es nachempfinden können, so wie Günter Bresnik zum Beispiel in Wien. Aber ansonsten die ganzen Top-Trainer, die jetzt auf der Tour auch unterwegs sind und die sich mit diesem Thema befassen, die in Frankreich an jeder Position hast du einen ehemaligen Profi. Und Profi spreche ich nicht jetzt von einem Top-300-Spieler, sondern von mindestens Top-100, mehrere Jahre. So, also wo du wirklich dieses Leben gelebt hast und wo du wirklich längere Zeit dich in diesem Spielraum Grand-Slam-Hauptfelder dich bewegt hast auch. Und das kommt bei uns deutlich zu kurz. Ganz deutlich zu kurz. Also
klare Forderung.
Trainerproblem bisschen, ohne den jetzigen Trainern zu nahe zu treten zu wollen, aber jeder muss seinen Platz haben da. Das ist eine Geschichte. Das andere Geschichte ist, was ihr angesprochen habt, ist die Turnierlandschaft.
Ja.
Zu wenig Challenger-Turniere, zu wenig Futures, zu wenig Satellite-Turniere, zu wenig Möglichkeiten für den Nachwuchs.
Ja.
Also so ein paar Bausteine, die bei uns einfach nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Außerdem hat Deutschland das Problem mit den 16 Landesverbänden, wo jeder sein eigenes Süppchen so ein bisschen kocht und jeder Präsident da irgendwie ein bisschen versucht, sein eigenes Ding zu drehen. Und jeder Verbandstrainer auch versucht, sein eigenes Ding da ein bisschen zu drehen. Insofern,
das ist ja eher fast eine Konkurrenzsituation zwischen den Landesverbänden.
Teilweise ja. Also es ist sehr, sehr schwierig. Und das, wenn nämlich Leute fragen, sage ich das seit 30 Jahren, kommt mir so vor, dass ich das immer wieder wiederhole und es tut sich nichts irgendwie. Und man kann es ja auf der Rangliste ablesen.
Ja.
Ich meine, wen haben wir unter den ersten 100? Wen haben wir unter den ersten 300? Was kommt bei den Damen nach? Also ist eher dürftig.
Ja, bei den Damen
muss es ja liegen. Und
bei den Damen haben wir natürlich so ein bisschen Lokalpatriotismus hier aus Hamburg, weil die letzten drei deutschen Meisterinnen kommen aus Hamburg. Da sieht's aus unserer Sicht optimistisch betrachtet eigentlich ganz gut aus.
Ja, aber sorry, das ist kein Maßstab.
Ja.
Deutsche Meisterschaft war für mich noch nie ein Maßstab. Genauso, wenn einer unter 18 deutscher Jugendmeister wird,
ja,
ist er gar kein Maßstab.
Ja, ja,
also das ist ja nicht, also Top 50 in der Welt. Ich sage auch zu allen, mit denen ich spreche, ach, mein Sohn ist da und da und da und da und so auf der Rangliste, dann sage ich, die einzige Rangliste, die zählt, ist ATP oder WTA.
Ja.
Das ist die einzige Rangliste, die irgendwann mal zählt, sonst zählt überhaupt keine Rangliste. Und insofern muss man da viel größer denken überall, viel mehr Ambitionen haben, man muss die Leute einsetzen, die vielleicht in dem Spektrum sich bewegen, von Gedankengut her, die da mitdenken, so in dieser Größenordnung. Viele Trainer haben das nie erlebt, nie gemacht. Ja. Natürlich sind die happy, wenn es ein U18-Spieler deutscher Jugendmeister wird, aber was ist das? Sorry.
Ja, wenn man Profi werden will, ist das nicht so relevant. Wir haben ein interessantes Gespräch mit Peter Ballauf hier an der Stelle bei uns im Podcast gehabt. Wie stehst du dazu? Wie früh sollte man anfangen, Turniere zu spielen? Wie wichtig ist dieses Kompetitive
bei den Kids? Jeder Weg ist anders. Im Tennis ist jeder Weg anders. Siehe Peter Ballauf, der da noch spät reingerutscht ist und dann tierischen Biss hatte und alles gemacht hat, um da nach vorne zu kommen und wie ein Wahnsinniger trainiert hat und. Es gibt welche, die sind relativ früh, Tommy Haas, früh schon, gewinnen alles in der Jugend und setzen sich trotzdem durch. Stimmt. Also jeder Weg im Tennis ist anders und genau das ist es, was du fördern musst. Und genau das ist, was du beobachten musst. Auch mal, wenn einer mit 16 halt noch nicht so weit ist, aber du siehst die Anlagen von dem und siehst, der könnte das schaffen und du projizierst was in den Reihen vielleicht und denkst, ja, der hat das gewisse Etwas, aber hat die Ergebnisse noch nicht. Förder ihn, nimm ihn mit, weiter im Spektrum, so in dieser Größenordnung mitnehmen und zu sehen, was draus wird. Also 1000 Wege führen dahin und das sieht man auch international, wie viele Wege dahin führen und insofern gibt es da keinen.
Also bräuchten wir ein besseres Scouting eigentlich vielleicht, um Leute, die wirklich Talente erkennen.
Ja, von Leuten, die einfach das schon mal gesehen haben und die ein bisschen da mitgemacht haben und ein bisschen gespielt haben. Also Becker, Stich, alle involvieren in diese Geschichte und reinholen und dafür das Geld ausgeben und dafür in das Scouting und in das Training mit den Jugendlichen und die Erfahrungen weitergeben. Erfahrung, wie wird man Profi? Den Leuten sagen, was es bedarf, was musst du tun, um Profi zu werden? Einen Zehnjährigen schon sagen, was du trainieren musst und erkennen, ist er bereit dazu? Will er das überhaupt? Wollen die Eltern das? Oder hat er überhaupt ein Biss dazu? Ja. Die Leidenschaft, du musst das Brennen in den Augen sehen bei den Kindern. Und dann kannst du sagen, okay, vielleicht hast du eine Chance.
Ja. Sind die deutschen Kinder zu satt? Oder ist das eine pauschale Aussage, die man so nicht unterschreiben kann, weil in Frankreich sind die Leute ähnlich satt und England und Italien?
Ja, vielleicht haben die eine bessere Ansprache dann in Richtung der Eltern, dass klar ist, wie hoch auch der Preis ist.
Kann ich so nicht beurteilen. Ich kenne die Kinder in Frankreich nicht. Ich kenne die Kinder in den anderen Ländern nicht, dass ich sagen, ob die jetzt zu satt sind. Ich meine, ich glaube auch, dass es im deutschen Tennis Kinder gibt, die heiß sind, würde ich mal sagen. Also
ich habe mich auch von der These ein bisschen verabschiedet.
Unsere soziale Geschichte hier, also wenn man das so sieht, ja, aber wenn einer Talent hat, Biss hat, ist ganz, ganz schwer, diese soziale Komponente da mit reinzuholen. Natürlich geht es uns in Deutschland sehr, sehr gut. Und wenn einer so aus Deutschland kommt und hier in Hamburg groß geworden ist, sag ich mal beim Club an der Alster oder irgendwie so, ob der richtig Bock hat, in Spanien auf Platz 18 eine Quali zu spielen, irgendwo, also ins Flugzeug zu steigen oder in Brasilien über Nacht mit dem Überlandbus zum nächsten Turnier zu fahren, wo du zwischen Hühnerkäfigen sitzt und dann in irgendeinem klapprigen Hotel ankommst, ob da einer so Bock hat, wenn er aus diesem Umfeld hier so kommt, ist natürlich schwierig. Ne?
Ja.
Denkst du da an bestimmte Erlebnisse auch, also das mit den, oder auch alleine irgendwo am Arsch der Welt.
Stichwort Hühnerkäfige.
Ja, absolut. Also das war, was ich mich echt erinnern kann, ist diese Brasilien-Geschichte. Das war ein großes Turnier und dann war so ein, was ihr ja auch mit Ballauf schon besprochen habt, diese Satellite-Serie. Ja. Und zum großen Turnier waren noch relativ viele Deutsche da und ich habe gedacht, die spielen alle diese Satellite-Serie und ich war 17, dann habe ich mal Führerschein gehabt und komme da hin und plötzlich war überhaupt kein Deutscher mehr da. Nur noch spanisch sprechende Typen und alles irgendwie so. Und ich war da allein und erstmal geguckt und habe dann natürlich Heimweh ohne Ende. Ja. Nicht gewusst, wohin. Und habe gedacht, scheiße, ich kann jetzt auch nicht heimfahren. Das Turnier natürlich auch so verloren. Dann eine Woche gewartet, dann zum nächsten Turnier gefahren, gerade mit so einem Greyhound-Überlandbus da irgendwie in das nächste. Und es waren ja keine großen Städte damals.
Ja.
Dann nachts um 3 angekommen in einem Hotel, was halt da so vorgegeben für die Quali wieder. Man kann sich vorstellen, wie es in dem Bus gerochen hat und so, wo dann geschlafen, kommst in dem Hotel an, lässt sich aufs Bett fallen und denkst, oh, so müde. Dann war keine Matratze, sondern eine mit so einem Laken überzogene Pressspanplatte, habe ich dann festgestellt. Also solche Sachen wo du denkst, jetzt bist du am absoluten Tiefpunkt angekommen, aber es geht weiter und dann plötzlich nach den 6 Wochen habe ich ja ganz ordentlich Spanisch gesprochen dann, oder, ja, weil ich nichts anderes kommunizieren konnte mit denen, ja, und habe sogar dann mir einen Typen geschnappt und haben dann tatsächlich dieses ganze Ding im Doppel gewonnen oder sind Zweiter geworden im Doppel und habe mich dann so durchgebissen, bin doch nicht heimgefahren, obwohl ich das 3-mal schon einen Flug gebucht hatte,
ah, ja?
Doch nicht heimgefahren und dort geblieben und bin da irgendwie heute noch stolz drauf, dass ich es durchgebissen,
ja,
habe.
Ja.
So, irgendwie. Ja. Und das hat mich auch weitergebracht, mhm, dann. Also nicht aufgegeben, sondern weitergemacht. Und obwohl ich echt kurz davor war. Und dann hatte ich auch keine Alternative. Was willst du zu Hause dann und so? Und einfach durchgebissen. Und das war, ja.
Ja, ich glaube, das, also, das ist so ein bisschen so das Match gegen sich selbst auf der
total,
Tour, oder?
Was man, Tennis, was man Tennis spielt. Ist immer das Match gegen sich selbst. Du bist alleine, du musst alles für dich selbst vorbereiten. Also wenn du jetzt nicht die Kohle hast, dass ein Coach immer mitgeht und so weiter, schon als 16, 17, 18-Jähriger musst du alles dir selbst erarbeiten und musst alles selbst machen. Mhm. Und es ist wirklich, wirklich immer ein, jedes Match ist ein Kampf. Jedes, ja, Match ist ein neuer Kampf gegen sich selbst, gegen die Widrigkeiten, gegen den Schiedsrichter vielleicht damals noch, wo es ja keinen Hawkeye gab und auch gegen Zuschauer auf Platz 18 in Spanien, wie gesagt, mhm, schon eine Quali zu spielen gegen einen, der dich dann vielleicht auch bescheißt und über die Zuschauer reinrufen und. Und es ist immer ein Kampf. Und deswegen geht's nur mit dieser Einstellung, dass du diesen Kampf liebst.
Ja.
Also wenn du diesen Kampf hast und wenn du aus dem wohlbehütet in Hamburg, dann kommst und spielst sowas, kann ja, ja, schon sein, dass ja, ja, du diesen Kampf nicht so annimmst.
Ja.
Ne? Und
böse Fighten als Stichwort.
Ja, das kommt von Rense, ne?
Ja. Ja, ja, hier, beste Beispiel von allem ist halt unser Freund Boris.
Mhm.
Wie ja, der, egal wo, egal wann, egal was war, ob er umgeknickt war oder nicht, wie der immer gefightet hat, ohne Rücksicht und den hat es nicht interessiert, was außen ist und ob er damit Kohle verdient oder nicht, sondern immer gefightet.
Ja.
Und das ist die Mentalität. Und das siehst du heute noch bei Nadal und Djokovic, alles Milliardäre, scheißegal.
Ja.
Die fighten einfach um jeden Punkt.
Ja, weil sie einfach auch
die Mentalität
weil die gewinnen wollen.
Die haben, Mentalität, und das ist ja mein Ansatz. Wie kannst du den Kindern heutzutage im Leistungsbereich diese Mentalität mitgeben?
Mhm.
Kann das ein, ich sage jetzt mal, dem ich überhaupt nichts Böses will, ein Verbandstrainer, der mhm, seinen Trainerschein gemacht hat, kann der diese Mentalität mitgeben?
Mhm.
Geht das überhaupt? Weiß ich nicht. Also mhm, ich bezweifle es ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Also, weil das muss vorgelebt werden und es muss vorgemacht werden. Und das ist was, dieses Holz, aus dem Holz musste geschnitzt sein, um auf der Tour zu überleben.
Ja. Ja, das haben wir hier auch schon ein paar Mal gehabt, dass viele Laien so überrascht waren, als Djokovic Boris zum Trainer gemacht hat und was Boris aus dem nochmal rausgekitzelt hat, vielleicht beim Thema Mentalität nochmal
ja,
5 Prozentpunkte irgendwie draufgepackt.
Ja, man muss natürlich wissen, dass wenn Djokovic groß wurde, war Boris in seiner Hochzeit und er hat den Boris immer als Vorbild und als ja, Kämpfer Natur erlebt und das ist ein großes Vorbild, wenn Boris natürlich bei ihm in der Box sitzt und dann die Faust hebt und hinter ihm steht.
Ja, ja, das macht auch was.
Das motiviert ja, ihn natürlich und da geht es nur darum, ist er motiviert für die letzten beiden Punkte im ja, Tiebreak,
ja,
was den Unterschied bringt. Kann mir Boris helfen, diese 2 Punkte zu machen oder verliere ich die 2 Punkte? Also dieses Selbstbewusstsein
ja,
übertragen, so ein bisschen,
ja,
weil niemand verstanden hat, warum nimmt er jetzt Boris als Trainer. Da kann ihm doch nicht helfen irgendwie. Doch, genau diesen Punkt, diese Mentalität, diese Gewinnermentalität, ja, dieses nochmal am Schluss dieses Durchbeißen, das hat Djokovic in Boris gesehen.
Mhm.
Und jedes Mal, wenn er geguckt hat, also ist meine Meinung, mhm, jedes Mal, wenn er geguckt hat, hat Boris in die Faust geballt und ihn angefeuert und das war das, was er gebraucht hat in ja, dem Moment.
Mhm.
Jetzt macht es Ivanisevic in ähnlicher Form, ähnlicher Typ, ähnlich alles, nur halt ein bisschen jünger und noch ein bisschen anders. Und nach ein paar Jahren brauchst du einfach auch wieder einen neuen Ansprechpartner.
Aber Ivanisevic hast du weggemacht. Das ja, möchte ich nochmal hier sagen. Hier.
Ja, das ist auch ganz witzig. Ich habe den vor...
Das muss aber auf einem langsamen Handplatz gewesen sein.
5 Jahren. Nee, es war sein erstes Match. Ich hatte schon Quali gespielt in Adelaide. Also es war das erste Match im neuen Jahr. Ich kam vor Weihnachten schon an, irgendwie habe mich vorbereitet, habe 3 Matches Quali in den Knochen gehabt, war schon total akklimatisiert und war da drin und ich glaube, keine Ahnung, aber es war das erste Match für Ivanisevic, war vielleicht wahrscheinlich von Silvester noch ein bisschen angeschlagen und Adelaide war auch nicht das wahnsinnig größte Turnier, weil es jetzt so wahnsinnig wichtig war für
ja,
ihn und insofern habe ich die Gunst der Stunde genutzt, wo der einfach noch nicht so richtig wach war.
Jetzt redest du es klein, aber die so, Profis, die hier waren, haben und gesagt, Ivanisevic, bösester Aufschlag von allen, die sie ja, returnieren
absolut,
mussten.
Absolut.
Oder kannst absolut, du die noch toppen? Krejcik.
Krejcik.
Wer auch immer. Wer hatte den geilsten Aufschlag? Den
also mega zum Beispiel schon Ivanisevic.
Ist Ivanisevic.
Ja, würde ich sagen. Also der war, wenn der getroffen hat. Gesagt,
man kann nicht, man konnte nicht sehen,
wohin. Man konnte es nicht sehen, wohin. Und der hat auch mit dem zweiten dann durchgezogen. Und also wenn der getroffen hat, war es echt bitter. Das muss man echt sagen. Aber der konnte auch mal 3 Doppelfehler hintereinander servieren. Ich glaube, so war es auch in Adelaide. Ich glaube, der hat sich einfach selbst geprägt.
Aber das
damals, der musste nicht viel machen.
Aber der,
also so habe ich es in Erinnerung.
Das hat, der war ja auch immer locker beim Aufschlag, ne? Weil der hat ja auch, was du gerade schon gesagt hast, bei 30-0 hat er ja auch den zweiten konstant voll durchgezogen. Einfach immer, weil er keine Lust hatte, Ballwechsel zu spielen.
Ja, ja, oder? Ja, ja, eben. Und an dem Tag hat er auch sowieso sonst gar keine Lust gehabt. Irgendwie ja. Für gar nichts. Und deswegen war das mein Vorteil. Ja. Und so kommt halt so ein Sieg dann auch zustande. Wobei gegen andere habe ich auch gut gespielt, muss auch sagen, ab und zu mal. Aber dieses Match war echt so, ich glaube, der hat sich selbst geschlagen. Du musst ihn nicht so wahnsinnig viel machen. Also, um darauf zurückzukommen, vor 5 Jahren oder so habe ich ihn getroffen in Wimbledon. Mhm. Also Wimbledon mal angeguckt habe wieder. Und dann treffe ich auf dem Parkplatz, steht plötzlich Ivanisevic da. Und das Erste, was er sagt, you kicked my ass in Adelaide. Das war das Erste. Dann sage ich, gut, dass du dich noch daran erinnerst.
Und du hast gesagt, kann mich nicht dran erinnern. Und
gesagt, yes. Da habe ich gesagt, du, ich habe so viele geschlagen. Nee. Nein, natürlich. Oft doppelt gespielt gegen Ivanisevic. Also deswegen kennen wir uns auch gut.
Ja.
Und
das ist auch ein lässiger Typ, oder? Der ist entspannt.
Ja, damals waren wir alle nicht so entspannt.
Damals also hat er ab und zu mal einen Schläger kaputt gemacht auf dem Platz.
Ne? Ja, du kannst jetzt mal ein paar nicht deutsche Namen nennen. Wer waren so große Arschgeige auf der ATP-Tour? Oder gibt's da so ein, zwei, an die du denkst, wo du sagst, oh nee, also mit dem wäre ich nicht gerne 2 Wochen in Urlaub gefahren.
Ach nee, eigentlich nicht so.
Aber wir fanden das ja, wir fanden das ja lustig.
Alles, für mich waren alles Gegner. Damals. Für mich waren alles Gegner. Also ich hatte damals echt auch so eine Einstellung. Es waren alles irgendwie Gegner.
Aber plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Damals gab es ja noch nicht so viel oder eigentlich gar keine Mikrofone auf dem Platz. So wie viel Trash-Talk gab es da? Also
Also ich habe nie eine einzige Strafe zahlen müssen.
Weil du dich geschickt angestellt hast.
Ja, weil es keine Mikrofone gab. Ja,
aber habt ihr es euch schon beim Seitenwechsel einen Text gegeben?
Nein. Nee. Na, nie.
Nee. Nee. Also das ist so ein bisschen McEnroe-Phänomen dann.
Ich habe nie persönlich gegen den Gegner. Also ich habe dann immer mir ein Feindbild aufgebaut, um auch aggressiv zu werden. Ich habe auch die Aggressivität gebraucht, um richtig gut zu spielen.
Mhm. Ja.
Aber ich bin nie in Fight mit einem gegangen, dass ich ihn direkt angesprochen habe oder direkt, sondern ich habe immer vor mich hin mir für mich selbst dieses Feindbild aufgebaut.
Aber du hast deinen Gegner nicht beleidigt oder bist selber beleidigt worden mal von einem Gegner beim Seitenwechsel?
Nein, nie. Nicht einmal.
Guck dir mal an, wie groß Udo ist. Das hätte ich mir auch überlegt.
Nicht einmal. Also.
Na gut, überleg mal, in dem Boris Becker Film jetzt da, kommt ja raus, dass McEnroe ihn beim Seitenwechsel schon
hart beschimpft hat
und McEnroe ist im Verhältnis zu Boris ja auch irgendwie.
Ich habe da gar nicht hingehört. Vielleicht hat er mich auch beschimpft, als wir gegeneinander gespielt haben und ich den zweiten Satz gewonnen habe. Oder ich habe da gar nicht hingehört. Ich war so für mich selbst in meiner Welt dann immer so drin. Ich habe mich mit dem Gegner in dem Maße nicht beschäftigt.
Und du warst nicht nur in deiner Welt, sondern du warst auch in deinen Adidas-Klamotten und einem Adidas-Schläger, wo Lars und ich uns sagen, wie kann man da mit Tennis spielen?
Da haben viele damit gespielt.
Ja, wissen damals. Wir ja.
Boris hat ja auch mit dem gespielt.
Ja,
sein erstes Wimbledon, bevor er gewonnen hat.
Ja,
also wisst ihr ja, hat er ja schon mal dritte Runde erreicht.
Ja, gegen Bill Scanlon.
Und Viertelfinale Australian Open gespielt. Hat er alles mit diesem Schläger gespielt.
Aber Wahnsinn.
Und er meint Lendl sowieso, Nummer 1.
Hast du heute noch eine Meinung zu dem Schläger? Okay, es gab damals keinen anderen oder hast du dich...
Das war halt einer der ersten...
Graphit oder was?
Ja, das war so irgendwie so ein Kunststoff. Irgendein Kunststoffmaterial war das und das war einer der ersten Kunststoffrahmen, wo halt der Ball ein bisschen beschleunigt wurde.
Mhm. Und später, als ich Balljunge bei dir am Roten Baum war, da hast du so eine weiße Keule gehabt. Kann das sein? Oder habe ich das geträumt?
Einmal habe ich kurzfristig dann auch auf ein größeres Modell umstellen wollen. Vielleicht habe ich mit dem damals noch gespielt, aber mit dem kam ich nicht zurecht.
Okay, richtig. Also durchgehend Adidas-Keule oder was?
Das war eine Adidas-Schläger. Den hat Edberg übrigens auch mal kurzzeitig probiert, aber kam auch nicht zurecht und ist dann wieder auf seinen Wilson umgestiegen und ich habe dann auch ein anderes Modell gespielt dann später. Also muss ganz kurz gewesen sein. Da habe ich nur 1, 2, 3 Turniere gespielt, mit dem man ausprobiert.
Okay. Was ist der beste Schläger, mit dem du je gespielt hast?
Der beste Schläger war damals der Graphit Pro von Head.
Okay, das war dein Racket.
Das war mein Schläger, mit dem habe ich meine beste Zeit gespielt.
Ja.
Mhm.
Weil irgendwann war Adidas dann auch, haben die wahrscheinlich die Produktion eingestellt, ne?
Ja, ich glaube, ich habe immer noch mit Adidas Logo gespielt.
Also.
Damals, ich hatte nie.
Aber überlackiert?
Ich hatte nie, ja. Der war beim Autolackierer meine Schläger lackieren lassen.
Ernsthaft?
Ja. Dass die neutral waren wenigstens.
Ja.
So, und
und dann Adidas auf die Seite gemalt.
Adidas auf die Seite gemalt.
Ja, okay.
Und habe dann mit dem damals gespielt. Und ich glaube, so war's.
Wir haben ja noch eine zweite Sprachnachricht von jemandem, der auch Deutsch spricht und dein Jahrgang ist. Dann kannst du mal überlegen, während ich hier mein Handy öffne und die gleich vorspielen werde. Hast du eine Ahnung? 66er Baujahr und spricht auch Deutsch.
Alex Antonitsch.
Er ist gut.
Ja, hallo, da ist der Alex Antonitsch. Ich möchte den Udo Riglewski alles Gute wünschen für euren Podcast. Udo, vergiss eines nicht, St. Anton. Ich glaube, das einzige Finale, wo beide Spieler über 0,8 Promille gehabt haben, ja. Aber lustig war's. Größte Tennisparty der Welt. Liebe Grüße, viel Spaß euch, wo immer ihr seid. Ciao, ciao.
Ja. Du erinnerst dich? Du lachst. Das kann man ja nicht sehen hier im Podcast. Ja. Du strahlst bis über beide Ohren.
Alex Antonitsch hat eine ganz neue Kategorie eingeführt gerade hier. 0,8 Promille. Udo, was bedeutet auch in diesem Zusammenhang?
Ich glaube, das war schon falsch, dass er mit 0, angefangen hat.
Ja.
Also, es war immer so, dass vor Weihnachten gab es ein Turnier in St. Anton. So ein Einladungsturnier,
okay.
Mit 6 Spielern oder so. Und Deutsch, Österreich, halt mal Spieler.
Aber kein Länderwettkampf, sondern schon Einzel.
Einzel, okay. Und dann glaube ich ein Schaukampf im Doppel noch. Irgendwie so, und wir haben den ganzen Tag zusammen Ski gefahren und dann auf der Hütte entsprechend gefeiert und dann halt irgendwie abends nochmal rüber in diese Tennishalle und dann Match gegeneinander gespielt. Aber die war voll und es wurde auch im ORF übertragen, also Riesending im Fernsehen.
Okay.
War Riesending damals in St. Anton und in Österreich sowieso, aber wir, die sind da angekommen, waren schon sehr locker, muss man sagen.
Wer hat noch mitgespielt damals? Alex Antonitsch, du hast gespielt.
Alex Antonitsch, dann hat der Horst Goff hat mal mitgespielt noch, dann Ricky Osterton von hier war glaube ich auch mal da. Kühnen war da, der dann zum ersten Mal auf Ski stand. Auch lustige Geschichte. Und
dass ihr das überhaupt durftet damals, Skifahren, ist das nicht...
Ich konnte machen, was ich wollte.
Also, schon, ja.
Ich hatte keinen Arbeitgeber,
ich bin nicht angestellt.
Tennisspieler kann machen, was er will.
Ja.
Also, er ist immer sein eigener
Herr. Wurde in Bundesliga-Verträgen nicht unterbunden, dass du keine...
War ich auch nicht angestellt im Bundesliga-Vertrag. War ja Honorar.
Freiberuflicher Vertrag. Freiberuflicher
Honorar, 6 Wochen. Oder pro Spiel sogar irgendwie. Aber das sowas gab es ja nicht. Und es war immer so, also ich... musste zusagen, bei den Schauturnieren hat man dann immer denjenigen gewinnen lassen, in dessen Land es stattgefunden hat.
Das war auch, das war Absprache.
Ungeschriebenes Gesetz.
Ungeschriebenes Gesetz. Ob es in dem Finale jetzt genauso war, weiß ich jetzt nicht.
Ehrensache.
Also ich bin Zweiter geworden.
Fröhlicher Zweiter.
Schönen Gruß an Alex nochmal.
Pass mal auf, wir machen das jetzt so. Ich stelle die erste Frage des Tennisabiturs jetzt, bevor wir gleich dann die erste Folge abrunden werden.
Ja.
Nämlich das höchste Ranking von Alex Antonitsch im Einzel. Ich weiß nicht, ob du Lars als Joker jetzt schon verbrauchen möchtest, den schönen Lars, oder später.
Ich muss aber dann natürlich auch nochmal kurz in die...
Höchstes Ranking von Alex Antonitsch, ich würde mal tippen, irgendwie so um die 40.
Glatt, 40, das ist ein Volltreffer, das ist Wahnsinn, das ist unglaublich.
Damit bist du eigentlich schon fast durch.
Das ist unglaublich.
Und so gut ist noch nie jemand eingestiegen.
Und im zweiten Teil, den wir gleich aufnehmen, werden wir dann das Tennisabitur vertiefen. Ich habe hier ein paar ganz geile Fragen vorbereitet, schwerpunktmäßig doppelt.
Bisschen schwieriger vielleicht, hoffentlich.
Ja, bisschen schwieriger. Bisschen aktuell, viel über Doppel auch, Doppel, Nummer 1 in der Welt, so als Stichwort, schon mal als Cliffhanger für den zweiten Teil.
Ja.
Und dann werden wir auch schwerpunktmäßig den Leuten, so wie mir auch, ich habe ganz viele Fragen, die Frage beantworten, wie spielt man besser Doppel? Was machen wir alles falsch in jungen Jahren, in alten Jahren? Also auch die ganzen vielen, vielen alten Herren, die uns zuhören, die Herren 40, wir bekommen ja viele Feedbacks auch bei Punktspielen und freuen uns auch sehr, sehr darüber. Und über Instagram, über LinkedIn, über verschiedene Kanäle, wir freuen uns ernsthaft drüber. Aber da werdet ihr dann gleich nochmal von Udo, von der ehemaligen Nummer 6 der Welt, erfahren, wie man vernünftig ein sauberes Doppel spielt und dass man nicht im Korridor steht beispielsweise und sich umdreht, während der Doppelpartner aufschlägt. Das ist das, was mich rasend macht, wenn ich das heute noch sehe bei meinen Mannschaftskameraden teilweise. Also,
ist ja fast eine Wutrede, die hier entsteht. Kleiner Cliffhanger, vielleicht verrät Tom auch gleich noch, wie der Friseur von Martin Reite in Buenos Aires heißt.
Ja. Aber er ist ja nicht Matthias Stach, der wird's wissen.
Horacio de la Peña.
Stach weiß alles.
Wunderbar, also erstmal soweit. Vielen Dank, Udo Rugleski. Das war der erste Teil und gleich folgt der zweite Streich.
Dublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting und Markenpersonal. Ein großes Danke an alle unsere bisherigen Gäste und Hörer und an unser grandioses Team. Verantwortlich für Schnitt und Ton Lina Ickenhans und Hannah Moore, PR und Kommunikation Isabel Rauhut, Moderation Charlie O'Brien und Cliff Claven, Radiostimme Tom Heinkel und für die Schönheit verantwortlich Lars Kreinhagen. Last but not least ganz großes Tennis von der Agentur Karl Anders und Chefdesigner Marcel Häusler für Logo, Artworks und Merch. Apropos, wie ein Ass mit 200 durch die Mitte, unser Jingle von Christopher Hünicke von der Band Revolverheld. Folgt Dublette 76 bei Instagram, Facebook oder LinkedIn und teilt den Podcast unter anderem. Seit April haben wir 20.000 Hörer und wir wollen immer mehr werden. Vielen Dank für euer Interesse und für eure Nachrichten über die Social Media Kanäle an Dublette 76.